Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes. Du siehst in die falsche Richtung. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir Menschen haben die äußerst ungute Eigenschaft, gerne in die andere Richtung zu schauen, wenn irgendwo was passiert, was nicht gut für uns ist. Das ist eine offensichtlich angeborene Eigenschaft, über die seit Jahrtausenden schon geschrieben wird. Also kein modernes Problem, nichts Aktuelles, nichts Neues. Allerdings muss man sagen, wäre es nicht an der Zeit, dass wir uns als Menschen insgesamt mal weiterentwickeln? Ich denke ja. Und das haben wir versäumt. Das versäumen wir tatsächlich irgendwie seit ein paar tausend Jahren, uns wirklich auf die nächste Ebene weiterzuentwickeln. Und wir versäumen es vor allen Dingen auch mal wieder oder haben es versäumt als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder vom frühestmöglichen Alter an dazu erzogen werden, tatsächlich mit sich selbst richtig umzugehen. Ja, das Thema Selbstführung ist ja auch so eine Coaching-Sau, die überall durchs Dorf getrieben wird. Und Selbstführung ist ein Thema, was sich immer ganz toll verkauft. Ne? Persönlichkeitsentwicklung und Performance-Steigerung und Selbstoptimierung. Und all diese Themen hängen ja irgendwie damit zusammen. Und dann wird immer drüber gesprochen, ja, erstmal Selbstführung. Und dann wird Leadership von Selbstführung getrennt. Was weiß ich noch alles. Also grundsätzlich ist es mal so. Das Thema Leadership deckt automatisch das Thema Selbstführung mit ab, denn Leadership beginnt bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du mit dir selber nicht wirklich im Reinen bist, wenn du dich selber nicht kennst, wenn du dich nicht verstehst, wenn du dich nicht kontrollieren kannst, wenn du mit deinen Emotionen nicht umgehen kannst, wenn du mit anderen nicht offen über deine Emotionen kommunizieren kannst, wenn du nicht empathisch kommunizieren kannst, dann kannst du nicht führen. Punkt. Ja, fertig. Das heißt, Leadership ist erlernbar, ja, aber nur, wenn du bereit bist, an dir selber zu arbeiten. Und das ist das große Dilemma von vielen Unternehmen und gerade von großen Unternehmen, große Mittelständler und Konzerne. Die machen nämlich aus Führung irgendetwas, was die anderen angeht. Ja, die Geschäftsführung ist typischerweise raus an der Stelle. Die möchte davon nichts wissen. Das müssen irgendwelche Leute machen. Und dann wird es denen irgendwie aufgezwungen. Und dann holt man halt irgendwelche Führungskräfte-Coaches, macht Führungskräftetrainings, bla 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 bla. Das ganze Zeug funktioniert nicht, das wissen wir. Das wissen wir seit Jahrzehnten. Das funktioniert auch heute nicht. Das funktioniert eigentlich eher immer schlechter. Die Firmen verbrennen dafür, ich weiß nicht, was für Millionenbeträge jedes Jahr und hoffen, dass irgendwas besser wird. Es wird nichts besser. Und es ist einfach dieses Thema, dass du nicht wegdiskutieren kannst, genauso wie du Physik nicht wegdiskutieren kannst. Wenn der Boss, der oberste, mächtig große Käse, wer auch immer, der CEO, der Unternehmer, der Chef, nicht selbst die Veränderungen einleitet durch seine eigene Veränderung und damit entsprechend die Organisation prägt. Das muss nicht mal ein Unternehmen sein, ist völlig egal. Kann auch ein Sportverein sein. Siehst du im Fußball, sehr schön, ja, die gleichen Auswirkungen. Dann wird es nicht funktionieren. Du kannst eine Organisation nicht einfach so auf den, Anführungszeichen, unteren Ebenen verändern, wenn oben nichts passiert. Es wird immer das gleiche Ergebnis am Ende geben, nämlich die Leute oben prägen die ganze Organisation. Das ist ein Naturgesetz. So, deswegen ist es Quatsch, irgendwie Selbstführung von Führung zu trennen. Selbstführung ist das Thema. Denn, und das ist so charmant, wenn du dich selber richtig gut führen kannst, dann wirst du verdammt wenig Probleme haben, andere gut zu führen. Ne? So, also da ist dieses Dilemma. Selbstführung sollten wir wirklich von frühesten Kindesbeinen an, sobald wir irgendwie irgendwas kapieren können. Ja, also innerhalb der ersten 12 Monate garantiert müsste es beginnen. Natürlich noch nicht als verbale Kommunikation, ne? Aber dass wir lernen, mit uns selber wirklich umzugehen, dass wir lernen, unser Ego zu kontrollieren, dass wir einfach lernen, mit der Realität richtig umzugehen, anstatt sie ständig auszublenden und wegzugucken und der eigenen kognitiven Dissonanz Tür und Tor zu öffnen und uns da drin zu suhlen. Aber das ist es, was der moderne Mensch immer noch tut und das ist es, was gerade die Menschen in dieser Zeit und gerade auch in Deutschland jeden Tag immer mehr tun. Und es wird uns ja auch auf höchster Ebene vorgelebt und das finde ich so dramatisch. Das finde ich eines der Hauptverbrechen unserer Politiker. Und ich nehme einfach alle mit in den Topf, denn es gibt eine, es gibt Ausnahmen vielleicht im Promillebereich, auf die das nicht zutrifft. Ja? Aber Politiker bedeutet ja heutzutage nichts anderes als professioneller Lügner. Ne? Das sind professionelle Lügner und in aller Regel auch Verbrecher, denen man bloß ihre Verbrechen in aller Regel offenbar nicht ausreichend nachweisen kann oder man lässt einfach unter den Tisch fallen, wie der ganze Shit, der in der Corona-Zeit gelaufen ist, etc. etc. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. So. Sondern sie sind Role Models, ne? Sind Vorbilder. Und zwar gar nicht, weil die Leute sich jetzt irgendjemanden als Vorbild nehmen, sondern weil wir als Menschen durch andere Menschen geprägt werden. Wir können uns dem Ganzen nicht entziehen. Ich habe das schon tausendmal gesagt, deswegen brauche ich nicht ganz den ganzen Shit hier wiederholen. Ne? Aber du kannst dich dem Einfluss nicht entziehen, so wie andere Leute um dich rum sind, die du ständig siehst alleine. Die werden dich prägen. Deswegen ist es so wichtig, sorgfältig zu selektieren, wer im Umfeld sein darf. Okay, jetzt siehst du, dass die obersten Anführer dieses Landes tun und lassen können, was sie wollen. Es weiß zwar jeder, dass sie bescheißen, es weiß jeder, dass sie lügen, es weiß jeder, dass sie Schlechtes für uns tun und wollen offensichtlich auch. Aber es hat keine Konsequenzen. So, was macht das mit den Menschen? Naja, die übernehmen das natürlich. Und solange solche Figuren da oben rumtanzen, oben in Anführungszeichen, solange werden sie mehr und mehr unsere Gesellschaft prägen und es wird immer mehr verrohen, es wird immer respektloser werden, es wird immer verlogener werden, es wird immer selbstsüchtiger werden, es wird immer krimineller werden. Das ist einfach so. Ja? Und das ist nur die Vorbildfunktion, nur in Anführungszeichen. Auch die zeigen uns, dass es sehr opportun ist, nicht hinzuschauen, da wo ein Problem ist. Ne? Also ich will jetzt hier keine Polit-Episode draus machen, aber wir sehen das ja. Ne? Wir gucken also hier auf die ganzen Gender-Wahnsinn. Darfst jetzt jedes Jahr dein Geschlecht ändern, auch wenn du noch nicht mal volljährig bist. Das heißt Menschen, deren Gehirn noch gar nicht die volle Kapazität hat. Gehirne, die überhaupt nicht in der Lage sind, die Tragweite von irgendwas zu erkennen, dürfen jetzt drüber entscheiden, ob sie zum Beispiel eine Hormontherapie bekommen. Das ist für mich, gerade als Arzt, sowas von ultimativ verbrecherisch. Also das geht für mich in Richtung der NS-Medizin, muss ich wirklich sagen. Ja, Ärzte, die sich an sowas beteiligen, die würde ich tatsächlich auf eine Stufe stellen mit den NS-Ärzten. Und Politiker, die solche Entscheidungen treffen und damit solchen Praktiken Tür und Tor öffnen, würde ich auch auf eine Stufe stellen. Weil, also Eingriffe in den Hormonhaushalt eines Menschen sind extrem tricky und delikat. Und ich weiß, wovon ich rede. Denn als Nephrologe bin ich in einem Fachgebiet, in dem wir das ganz gezielt häufig tun. Ja, ich bin kein Hormonspezialist, das ist der Endokrinologe, der beschäftigt sich mit allen Hormonen. Aber gerade für die Nephrologen spielt die Unterdrückung des Immunsystems eine große Rolle. Und da spielt zum Beispiel Cortison eine große Rolle. Und Cortisol ist so ein Allerweltsmedikament geworden. Das ist etwas, was man nicht unkritisch einfach so benutzen sollte und womit man sehr sensibel umgehen muss. Und für andere Hormone gilt das wahrscheinlich eher noch mehr. Wie Schilddrüsenhormone, Sexualhormone, Testosteron, Östrogen etc. pp. Ja, und damit einfach irgendwas zu machen und vor allen Dingen einen Körper so zu dosieren, dass er dann eine Geschlechtsänderung zumindest der äußeren Merkmale durchführt. Das ist ja, im Bodybuilding heißt das dann, oder im Sport heißt es Doping. Ja, das ist eine massive Überdosierung, die du durchführen musst, damit das überhaupt passiert. Also das ist verbrecherisch ohne Ende. Ja, es ist unter jedem Aspekt, es ist verbrecherisch, es ist moralisch, es ist ethisch absolut verwerflich. Ich frage mich, wofür wir einen Ethikrat in Deutschland haben, wenn er sich mit den wichtigen Themen ähnlich beschäftigt. Whatever, das darfst du machen. Du darfst aber möglicherweise bald nicht mehr drüber entscheiden, ob du Fleisch isst. Du darfst nicht drüber entscheiden, was für eine Heizung du hast. Du darfst in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr drüber entscheiden, was für ein Auto du fährst und so weiter. Ne? Alles möchten wir uns gerne vorgeben. Da guckt man hin. Diese Geschlechtsumwandlungsgeschichte zum Beispiel, das betrifft doch vielleicht 1% der Bevölkerung. Ist ja ein völlig uninteressantes Thema. Dass wir gleichzeitig ein gigantisches Problem haben mit dieser ungehinderten Migration, mit der Welle aus Gewalt und Kriminalität, die zu uns kommt, worum man sich dringend kümmern müsste, was die Polizei beklagt und. Kein Interesse. So. Das war's mit Politik, keine Sorge. Das ist einfach nur ein Beispiel. Ja? Ist nicht, um hier über Politik zu sprechen, denn das seht ihr ja alle selber, ihr kriegt es ja alle mit, dass das so ist, sondern einfach nur, um wirklich das mal auf den Punkt zu bringen. Das sind unsere Vorbilder, die solche Dinge tun. Sie schauen weg, wenn es nicht funktioniert, und sie machen einfach das, was ihnen gerade so einfällt. Und wenn es nicht funktioniert, dann erfinden sie Geschichten, mit denen sie uns erzählen wollen, warum es doch eigentlich trotzdem eine gute Idee war. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, politisches Thema. Nee, das machen praktisch alle Menschen in diesem Land. Darauf will ich eigentlich hinaus, nicht auf die politische Schiene. Sondern, dass das praktisch alle Menschen in diesem Land machen. Das habe ich als Arzt jahrzehntelang erlebt. Die Menschen gucken nicht dahin, wo das Problem ist. Sonst hätten wir nicht immer mehr fette Menschen. Sonst hätten wir nicht 80% der Bevölkerung, die zu fett und damit krank sind und uns alle unfassbar viel Geld kosten werden in der Zukunft, weil wir die Möglichkeit haben, die unglaublich lange am Leben zu erhalten. Und mit jedem Jahr, dass sie länger leben und noch kränker werden, kosten die noch mehr Geld. Ja, so, das klingt jetzt sehr kaltherzig für einen Arzt, aber es ist einfach so. Es ist eine ökonomische Überlegung. Und das ist auch das, was das Personal in den Kliniken so extrem überlastet. Denn die Patientenlast müsste eigentlich 80% geringer sein. Wir haben kein Pflegepersonalnotstand und wir haben auch keinen Ärztenotstand. Das ist eine Illusion, sondern wir haben einen Patientennotstand. Wir haben nämlich Millionen von Patienten, die nicht krank sein müssten und die nicht krank sein dürften. Und dann würde uns der Personalschlüssel nämlich zum absoluten Luxus gereichen. Einfach mal, und das meine ich damit, mal auf die Fakten schauen, mal dahin schauen, wo das Problem wirklich ist. Und das ist für Unternehmer sehr relevant. Denn genau dieses Verhalten haben die allermeisten Unternehmer auch. Das ist meine persönliche Erfahrung aus vielen Jahren Arbeit mit Unternehmern. Ich bin jetzt selber seit über 36 Jahren unternehmerisch tätig. Und das ist das, was ich immer wieder sehe. Die gucken auf die Dinge, die ihnen von Bedeutung scheinen, aber sie gucken nicht dahin, wo die Ursachen liegen und wo die wirklichen Probleme sind. Ja? Und deswegen, wenn wir hier über Personalnotstand in den Kliniken reden, ja, das ist richtig. Wir haben nicht genügend Personal, um die ganzen kranken Menschen zu versorgen. Der Punkt ist aber, wir brauchen gar nicht mehr Personal. Wir brauchen weniger kranke Menschen. Das wäre für alle die beste Lösung, vor allen Dingen für die Patienten, die dann keine Patienten mehr sein müssten. Das ist super geil, wenn man nicht chronisch krank ist über Jahrzehnte und es einem immer schlechter geht und man immer eingeschränkter ist. Also ich bin jetzt 56, ich bin nicht so. Und ich werde so auch nie sein. Von daher kann ich, glaube ich, was drüber sagen. Ja, sowohl als Arzt als auch als Nicht-Patient. Ist eine coole Geschichte. Aber was macht jeder einzelne Mensch? Er guckt auch weg. Die Normalität ist, ganz besonders für Männer, spätestens ab Anfang 40, ist weit über die Hälfte in medizinische Behandlung und zwar dauerhaft. Ja, ganz vorne dran hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen, sprich das böse Cholesterin, plus dann die Zuckerstoffwechselstörungen, die ja ziemlich schnell dann kommen, einfach durch das Übergewicht, ne, durch das Fettsein. Fettsein macht zuckerkrank. Wir haben eine Dunkelziffer, die ist exorbitant, über die redet auch keiner. 10% der Menschen in Deutschland haben Diabetes Typ 2. Du kannst davon ausgehen, dass wahrscheinlich weitere 40% in der direkten Vorphase sind und alle Diabetes Typ 2 entwickeln werden und diese Zahlen werden steigen. Und wir werden spätestens in 2 Jahrzehnten wird weit über die Hälfte der Bevölkerung manifest an Diabetes Typ 2 erkrankt sein. Und das ist eine Erkrankung, die unfassbare Kosten in einem Gesundheitssystem verursacht. Nur mal so. Und das ist nicht Glaskugel, das kann man ausrechnen. Das ist einfach der Verlauf über die Zeit. So, was machen die Menschen? Ja, der Blutdruck ist hoch, dann nimmst du Pillen. Ist ja klar. Fairerweise muss man sagen, das ist auch das, was dir die Ärzte erzählen. Die wenigsten Ärzte werden dir wirklich aktiv versuchen zu vermitteln, dass du das selber regeln kannst, wenn du nämlich einfach aufhörst, Scheiße zu essen, fett zu sein und so faul zu sein. Ja, und du hast vielleicht einen 12-Stunden-Tag, weil du dein Unternehmen nicht im Griff hast und die ganze Zeit vor dich hinrödelst und jede Menge Zeug machst, was du eigentlich gar nicht machen sollst und deswegen hast du keine Zeit für Sport. Ne? Lass uns über das Thema Prioritäten reden. Priorisieren ist nämlich gar nicht schwierig. Priorisieren hat was damit zu tun, was einem wirklich wichtig ist, was eine Bedeutung hat. Und wenn deine Gesundheit für dich wirklich eine Bedeutung hätte, und ich gehe sogar noch weiter, wenn deine Familie für dich eine Bedeutung hätte, denn die leiden am Ende mit am meisten, wenn sie ständig am Bett vom Papa stehen, weil es dem schon wieder so schlecht geht, dann würdest du etwas daran ändern. Und dass du nichts daran änderst, heißt, du selbst hast offensichtlich keine Bedeutung für dich. Deine Gesundheit hat keine Bedeutung für dich. Und die Menschen, die dich lieben, haben auch keine Bedeutung für dich. Ansonsten würdest du die vor dieser Erfahrung schützen. Und nochmal, ich rede aus Jahrzehnten Erfahrung. Ich habe Tausende von Familien, Kinder, Partner, Geschwister, Eltern, Enkel, mehrere Generationen an solchen Betten stehen und weinen sehen. Die sind verzweifelter als die Patienten, weil die Patienten haben sich daran gewöhnt, dass sie krank sind. Die gucken da auch schon lange nicht mehr hin. Sondern die nehmen lieber die nächste Pille und werden noch fetter und nehmen die nächste Pille und werden noch fetter. Und das sind Konversationen, die ich real, ich weiß nicht, wie oft geführt habe. Ja, sie könnten selber etwas daran tun, wenn sie anders essen, abnehmen und so weiter. Antwort, original, denke ich mir nicht aus. Gibt es keine Pille dafür? Ja, na, so läuft das. Du schaust in den Spiegel, du siehst, das ist nicht okay. Jetzt kannst du natürlich dir größere Klamotten kaufen, gerade bei den Frauen. Warum steht dieses ganze Fett-Wegdrück-Unterwäschezeug so hoch im Kurs, verkauft sich wie blöd? Spandex waren die ersten. Ja, diese ganzen Bauchwegmieder und Arschflachdrück-Geschichten und was weiß ich noch alles, ja, wo sich Frauen teilweise in halbe Raumanzüge zwängen, bevor sie was drüber ziehen, damit sie nicht mehr so fett aussehen, anstatt dass sie einfach aufhören, fett zu sein. Ja, also ist ja wirklich absurd. Aber siehst du, so entstehen neue Industrien. Von Schlankheitsmittel bis Fettwegdrückunterwäsche. Ne? Ist super. Also an Innovationskraft dürfte es eigentlich da nicht mangeln. Naja, whatever. Menschen machen lieber sowas. Die kaufen sie lieber so Unterwäsche, als dahin zu schauen und sagen, ja, vielleicht muss ich wirklich mal anders essen. Vielleicht muss ich mich wirklich mehr bewegen. Vielleicht müsste ich wirklich mal lernen, wie man selber kocht. Vielleicht müsste ich wirklich mal lernen, wie man sich gesund ernährt. Und gesund ernähren ist eben nicht den ganzen Tag nur Körner fressen und rohes Gemüse. So wie uns die Veganerbande das weismachen will, die es selber nicht tun. Ne? Also einfach mal das Wissen erwerben. Nee. So, Unternehmer machen genau das Gleiche. Die gucken irgendwo hin, wo ihnen die Zahlen nicht gefallen, und dann versuchen sie was dran zu machen. So, die große Story ist ja normalerweise, die Kohle passt einfach nicht. Ja? Die Kosten sind zu hoch, die Gewinne sind zu niedrig, Umsätze vielleicht mehr oder weniger gut, aber Umsätze spielen ja keine Rolle, Umsatz, Schmumsatz, sondern das, was übrig bleibt. So, was ist die Reaktion? Kommt nicht genügend Geld rein, also müssen wir mehr Umsatz machen. Okay, was brauchen wir dafür? Möglicherweise mehr Personal, mehr Sales-Leute. Ja, da denke ich mir immer so, ach Leute, werft doch mal den Rechenschieber an. Sind denn die Leute, die ihr habt, überhaupt effektiv? Arbeiten die effizient? Bringen die euch überhaupt wirklich das, was sie euch bringen sollten? Punkt Nummer zwei. Wie ist dein Marketing? Wie ist deine Marketingstrategie? Wie ist deine Marketingstruktur? Wie ist das Ganze aufgebaut? Denn Marketing unterstützt ja das Sales-Team und sollte denen das Leben möglichst leicht machen. So, kannst du alles vergessen. In aller Regel gar nichts davon. Die Sales-Guys, ja, da weiß keiner so genau, ja, was da eigentlich passiert. Und da traut sich auch keiner wirklich mit denen zu sprechen, weil wenn die dann keinen Bock mehr haben, dann kommt gar nichts mehr rein. Ja, es ist völlig irre. Leadership, absolut Fehlanzeige. Viele Unternehmer sind Sklaven ihres Sales-Teams, muss man tatsächlich sagen. Die können machen, was sie wollen. Da wird gar nicht auf Effizienz geguckt, da wird auch gar nicht auf die Qualität geguckt. Das ist einfach ein Fakt. Redet mal mit den wirklich guten Sales-Jungs. Über 90% der Sales-Guys, die da draußen irgendwo arbeiten, sind ihr Geld nicht wert. Punkt. Das ist halt ein geiler, easy Job. Ja, das ist für all die Schwätzer, die können einen auf dicke Hose am Telefon machen und so. Oh, whatever. Wenn jemand das richtig gut kann, geile Nummer. Schön. Also, ne, zum Beispiel, soll mehr Geld reinkommen, dann holen wir uns mehr Leute, die ja nur wieder mehr Geld kosten, und am Schluss wird alles, was reinkommt, dadurch schon alleine wieder aufgefressen. Anstatt dass man sich wirklich ein Sales-Team holt, das wie, ja, wie so ein Special Operations Team ist, ja. Also mindestens im Sales muss so ein Zielteam sitzen, wo jeder Schuss ein Treffer ist. Die sind ihr Geld wert. Den kannst du das Doppelte bezahlen, und trotzdem ist das besser, als wenn du noch 50 andere Sales Guys dazu holst. Ja, so, das ist die Idee. Wir machen halt mehr Umsatz und dann sind die Zahlen besser. So, gleichzeitig steigen dann die Kosten normalerweise im System. Intern wird nichts geregelt, Strukturen werden nicht überarbeitet, Prozesse werden nicht überarbeitet. Es wird schon gar nicht an der Mitarbeiterzufriedenheit gearbeitet. Thema Kultur und Leadership wird völlig vernachlässigt. Was ist? Die Produktivität geht immer weiter runter, die Fluktuationsquote geht hoch, und dann kannst du mehr Umsatz machen und trotzdem bleibt dir nicht mehr übrig. Und dann geht das große Staunen los. Was ist denn hier? Ja, wir müssen die Kosten senken. Und dann kommt man vielleicht noch drauf, den Personalschlüssel zu verändern. Das heißt, man dünnt das Ganze aus und jetzt hat der Rest auch keinen Bock mehr. Also es ist eine endlose Geschichte. Ja, ich gehe hier bewusst nicht in die Tiefe, weil das den Rahmen sprengt. Das sind ja eigene Workshops, die ich übrigens zu diesen Themen auch veranstalte. Falls du mal Interesse haben solltest, wirklich was drüber zu lernen. Ist nicht böse gemeint, aber das generelle Wissen über Unternehmertum im Unternehmertum ist entsetzlich gering. Weil es nirgendwo gelehrt wird und weil alle seit Jahrzehnten voneinander abgucken und weil es bisher einfach auch so funktioniert hat. So, und jetzt merkt ihr einfach alle, es funktioniert nicht mehr. Und jetzt ist guter Rat langsam teuer, und das meine ich wörtlich, der wird täglich teurer, denn es gibt extrem wenig gute Leute in diesem Land, die euch da wirklich helfen können. Und ja, ich bin einer davon, und sage ich ohne Arroganz. Ich weiß, wovon ich spreche, ich weiß, wie das funktioniert. Ich kann es ja selber auch. Ja? Und auf der anderen Seite, ja, möchte man auch gar nicht so richtig was machen. Es soll einfach so besser werden irgendwie. Es ist endlos. Warum? Weil halt nicht auf die richtige Stelle geguckt wird. Da versucht man weiter irgendwie den Umsatz anzukurbeln und dann versucht man irgendwas mit Gewinnoptimierung zu machen und dann geht die Steuertrickserei los. Und damit meine ich nicht Steuergestaltung, das ist oberste Unternehmerpflicht, eine der Top-Unternehmerpflichten, wirklich zu gucken, dass man sich steuerlich wirklich so aufstellt, dass man möglichst wenig Steuern zahlt, und das ist ja easy peasy möglich. Und da ist nichts mit Grauzone oder so, ja, sondern es ist sehr einfach möglich, wirklich wenig Steuern als Unternehmer zu zahlen. Aber auch da guckt ja keiner wirklich hin, ne? Wenn ich dann, ich kenne das ja aus meiner Arbeit, und dann erkläre ich den Leuten das und sage, ey, warum machst du nicht Folgendes? Nee, kein Bock. Ja, da sind dann so Freiberufler dabei, die verdienen wirklich siebenstellig, also machen siebenstellige Umsätze und versteuern alles mit einem persönlichen Steuersatz, also von 49%, ja, anstatt einfach mal eine Gesellschaft zu gründen. Zum Beispiel, es wäre der simpelste Schritt, und das geht ja noch besser. Das sind alles so Sachen, das wird einfach nicht gemacht. Ne, läuft doch. Mehr Kohle machen möchten wir aber auch. Also was brauchen wir? Mehr Kunden, mehr Umsatz. Brauchst du? Ich behaupte, 9 von 10 Unternehmen in diesem Land brauchen nicht mehr Kunden und nicht mehr Umsatz, sondern die müssen ihre internen Strukturen einfach richtig hinkriegen. Und mit internen Strukturen meine ich A, Strukturen, Prozesse, Systeme, ja. Aber vor allen Dingen der Umgang mit den Mitarbeitern, sprich Unternehmenskultur und Leadership. Denn das ist der Moneymaker in Unternehmen. Der ganze Shit außenrum, nice to have. Und ja, da kann man auch eine Menge machen. Und natürlich, mehr Kunden würden dann, gerade wenn du ein Unternehmen hast, das ein tolles Unternehmen ist für deine Mitarbeiter, dann hättest du die direkten Auswirkungen von mehr Kunden, weil die Kunden dann auch automatisch zufriedener wären. Ja, aber Kunden behalten ist ja auch so ein Mysterium für deutsche Unternehmen, weil die meisten einfach nicht abliefern. Die liefern erstens nicht gut ab, und dann liefern sie grauenvollen Service, grauenvolle Kommunikation, und natürlich hat kaum jemand Bock, zweimal beim Gleichen zu kaufen. Das ist einfach mal Fakt. Das ist schade, weil das alles so einfach zu ändern ist. Und das sind die Dinge, da guckt keiner hin. Wie man überhaupt mal vernünftig mit den Kunden umgeht, mit denen umgeht, wie man mit denen kommuniziert, wie man seinen Service aufsetzt, auch was man den Kunden eigentlich anbietet, wie das Fulfillment ist, was die wirklich brauchen, wie das für die funktionieren soll. Oh mein Gott, das ist durch die Bank eine Enttäuschung, egal in welcher Branche. Und hier und da ist mal einer dabei, der offensichtlich ein bisschen was verstanden hat. Dabei sind solche Dinge so simpel zu machen und so simpel umzusetzen, das kostet vielfach nicht mal zusätzlich Geld. So, und wenn ich dann noch Mitarbeiter habe, deren höchstes Interesse es ist, die Kunden wirklich glücklich zu machen, dann habe ich gleichzeitig das Feedback, dass ich es offensichtlich schaffe, meine Mitarbeiter glücklich zu machen, denn sonst würden die das nicht nach außen transportieren. Ne? Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und ich werde erheblich mehr Geld machen als jemand mit einem ansonsten identischen Unternehmen, gleiches Produkt, gleiche Services, gleicher Mitarbeiterschlüssel, gleiche Mitarbeiterstruktur, gleiche Kostenstruktur. Und ich werde trotzdem signifikant mehr Geld machen, wahrscheinlich mindestens 30, eher 50% mehr Gewinn. Einfach, weil Leadership und Kultur so viel Geld in Unternehmen bringen. Das ist ein Fakt. Und das kannst du sehr einfach nachvollziehen. Und das meine ich genau damit, mal hinzugucken, wo das Problem wirklich ist. Denn wir wissen aus allen statistischen Zahlen, dass der allergrößte Teil der Menschen in Deutschland keinen Bock auf seinen Arbeitsplatz hat. Hör dir die anderen 200 Episoden an, da habe ich es mindestens 100 Mal erzählt, diese Zahlen. Könnt ihr euch selber auch zusammen recherchieren. Ja, also ihr könnt davon ausgehen, mindestens 8 von 10 Mitarbeitern haben null Bock auf ihren Job. Dementsprechend motiviert sind die. Ihr wollt auch immer motivierte Mitarbeiter. Die sind nicht motiviert. Wenn Menschen keinen Bock auf das haben, was sie da tun, wenn die Dienst nach Vorschrift abliefern, das ist ja nun mal das, was die allermeisten Mitarbeiter, Arbeitnehmer tun, aus genau diesem Grund, weil sie nämlich nicht gut behandelt werden, weil sie nicht wie Menschen mit Vertrauen behandelt werden, sondern wie Arbeitskräfte. Wenn Menschen dementsprechend nicht motiviert sind, dann ist ihre Produktivität um einen erheblichen Teil geringer, als sie es normalerweise wäre. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Das ist gut untersucht in der Arbeitspsychologie. So, du kannst also, wenn du keine wirklich fantastische Unternehmenskultur hast, aus der Leute praktisch nur noch mit der Brechstange zu entfernen sind, weil es so geil ist, bei dir zu arbeiten, wenn du kein wirklich guter Leader bist, dann kannst du davon ausgehen, dass 25% deiner Personalkosten ins Klo gespült sind. Weil um diesen Faktor, um 25%, sinkt die Produktivität mindestens bei Menschen, die nicht sich wirklich mit ihrer Arbeitsstelle verbunden fühlen, die einfach nur Lohnarbeit verrichten. Ja? 25% deiner Lohnkosten weg, für null. Jetzt kannst du vielleicht nachvollziehen, warum ich sage, gleicher Schlüssel, gleiche Situation, trotzdem würde ich mehr Geld machen. Weil ich dir garantieren kann, in meinem Unternehmen, ich werde es mal ganz pathetisch, bringen sich die Leute gerne für das, was wir tun, um. Aus vollster Überzeugung. Ja, die brennen dafür. Deswegen sind die hochgradig produktiv. Was dazu führt, dass sie eben nicht 25% weniger liefern als der Durchschnitt, sondern wahrscheinlich 25% mehr liefern als der durchschnittlich motivierte Arbeiter. Und ich kann mit einem reduzierten Personalschlüssel arbeiten. Denn die erhöhte Produktivität lässt sich natürlich, also die gleiche Produktivität lässt sich durch weniger Leute erreichen. Und das ist gut belegt. Das kannst du nachlesen. Kannst du zum Beispiel in der Biografie, in dieser Biografie vom Netflix, einen der Netflix-Gründer von Reed Hastings nachlesen. Ja? Keine Regeln heißt auf Deutsch. No rules, rules. Ganz klar. Hol dir nur Top-Leute in eine Top-Umgebung und du sparst dir massenhaft Personal und damit auch massenhaft Geld. So, das ist ganz einfach. Also das versteht wirklich jeder. Die meisten Unternehmer verstehen nicht mal ihre BWA. Leider, trauriger Fakt. Und die, das sind schon nicht mehr so viele, die sich wirklich mit ihren Zahlen beschäftigen. Beschäftigen sich irgendwie die ganze Zeit nur mit ihren Zahlen. Was kostet das? Was kommt da rein? Blablabla, wo können wir was sparen? Und übersehen dabei völlig, wo das größte Potenzial ist. Thema Mitarbeiterfluktuation hängt direkt mit dem vorherigen Punkt zusammen. Motivation, Adhärenz zum Unternehmen, Loyalität etc., Leadership, Kommunikation, ne, sind ja die Dinge, die beklagt werden, schlechte Führung, schlechte Kultur, schlechte Kommunikation, schlechtes Miteinander. Das ist das, was die Leute demotiviert und sie auch die Arbeitsstellen wechseln lässt. Ist ja gut belegt. So, kaum ein Unternehmen erfasst seine Fluktuationsrate. Da wird so ein bisschen rumgeraten, so Pi mal Auge, hier und da weiß mal einer vielleicht die Zahlen vom letzten halben Jahr. So insgesamt, will es gar keiner wissen. Und das kann ich gut verstehen, weil es tut scheiße weh. Weil die Kosten sind irre hoch. Du kannst bis zu einem Bruttojahresgehalt rechnen für einen Mitarbeiterwechsel. Ja? Das ist einfach mal weg, die Kohle. Nur dafür, dass jetzt ein neuer da ist. Kümmert sich kein Schwanz drum. Aber es wird geredet über die Energiekosten. Und da muss man ganz klar sagen, der größte Teil der mittelständischen Unternehmen, und das ist durch eine Studie belegt übrigens, das denke ich mir nicht aus, der größte Teil der mittelständischen Unternehmen, für den spielen die Energiekosten gar keine so große Rolle. Die sind in der Lage, das zu kompensieren und die können vielfach auch die Preissteigerung, was sie auch schon gemacht haben, an die Kunden weitergeben. Und wer meint, er könnte keine Preissteigerung weitergeben, der hat ein Marketingproblem, der hat ein Mindsetproblem. Ja, ganz einfach. Auch da wird nicht an die richtige Stelle geguckt. So. Es wird aber über Energiekosten geredet, es wird über Steuern geredet, es wird über alles Mögliche geredet. Und das ist ja auch richtig, also ich will ja damit nicht behaupten, dass das hier kein Thema wäre. Steuern, CO2-Abgabe, bla bla bla, die ganze Scheiße, die den Spinnern da einfällt, ist nicht cool. Nur, gucken wir uns einfach mal zwei Zahlen an, die, glaube ich, sehr eindrücklich sind. Erstens, Personalfluktuation kostet deutsche Unternehmen pro Jahr 113 Milliarden Euro. Ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Ich denke, allein da müssen sich die meisten schon keine Sorgen mehr um Steuern und Energiekosten machen, weil wenn sie die Kohle nicht zum Fenster rauspfeffern würden, easy game, oder? Es wird aber noch besser. Denn die verringerte Produktion durch nicht motivierte Mitarbeiter, und das sind ja nun mal knapp 90%, bedeutet, und jetzt halte ich fest, einen wirtschaftlichen Verlust für deutsche Unternehmen von irgendwo zwischen 136 und 162 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, wenn wir das zusammennehmen, dann kommen wir ganz locker auf mindestens 250 Milliarden Euro, die der deutschen Wirtschaft jedes Jahr verloren gehen. Warum? Weil sich deutsche Unternehmer und deutsche Führungskräfte und vor allen Dingen deutsche CEOs und Manager mit Händen und Füßen gegen das Konzept einer guten Unternehmenskultur und von Leadership wehren. Es ist nicht nur, dass sie es nicht wissen und nicht können, sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Und für mich wirklich eine richtig bittere Ironie ist, dass auch gerade in großen mittelständischen Unternehmen und in großen Konzernen so viel Politik im Spiel ist, dass sich gar keiner traut zu sagen, ja, vielleicht sollten wir da was anders machen, weil du wirst von deinen Managerkollegen oder selbst der CEO kriegt dann Probleme mit dem Board, wenn er anfängt, solche Sachen anzustoßen. Ja, weil irgendwie der größte Teil einfach keinen Bock drauf hat. Und wenn es einer wagt, mal zu sagen, möglicherweise machen wir was nicht richtig und wir sollten hier mal das Ruder rumreißen, dann wird er gekillt auf gut Deutsch, ja, im übertragenen Sinne. Das ist das, was in den großen Unternehmen, das ist ein Riesenproblem. Deswegen müsste einer mal auf den Tisch schauen und sagen, okay, das ist das, was ab morgen passiert. Das kannst du vergessen, so ein Szenario. Ja? Also deswegen, da sind sicherlich viele einfach verloren, sofern die nicht an den internen Strukturen arbeiten. Und alleine, dass es ein politisches System in einem Unternehmen gibt, zeigt schon an, dass hier etwas grundlegend falsch gelaufen ist und dass hier eine desaströse Kultur herrscht. Denn politische Ambitionen dürften nicht existieren und sie dürften schon gar keinen Impact haben. Und wenn der CEO, der Chef gewahr wird, dass es irgendwo solche politischen Spielchen gibt, dann müsste er als Top-Leader einschreiten, das beenden und im Zweifel diese Menschen entfernen. Das bedeutet Leadership. Ja? Da muss man hinschauen. Anstatt an den Zahlen rumzudoktern und zu gucken, wo können wir billiger einkaufen und wo kriege ich noch 10 Sales Guys her, damit wir mehr Umsatz machen können, während die Gewinne weiterhin sind. Und das sind sie ja rein faktisch für ungefähr 98% der deutschen Unternehmen. Ne? Wissen wir ja. So richtig Geld verdienen tut ja kaum jemand. Und selbst im MDAX sind ja circa 10-12% der Unternehmen, Zombie-Unternehmen, die existieren nur durch irgendwelche Kredite und Finanzspritzen von Investoren und staatliche Hilfen etc. Deswegen haben wir auch jetzt zum Beispiel diese Insolvenzwelle. Ne? Ist ja jetzt alles Schuld von Habeck? Nee, ist es nicht. Das ist die verfehlte Unternehmensverführung über viele Jahre, Unternehmensführung, nicht Verführung, über viele Jahre hinweg. Keine Rücklagen, keine Ahnung, wie man mit wechselnden Situationen umgeht, keine Standards, kein hohes Level of Training, keine Vorbereitung auf Chaos. Ne? Das ist, wovon ich immer wieder spreche. Wenn du es nicht trainiert hast, dann kommt irgendein Element dazu und du bist am Arsch. Ganz einfach. So. Das ist die Situation, die wir haben. Und dieses ganze Gerede über Deindustrialisierung und dass Deutschland im internationalen Vergleich so schlecht dasteht und dass die deutsche Wirtschaft da vor sich hin schwächelt, ich persönlich bin der Meinung, das sind die Auswirkungen von schlechter Unternehmensführung, von schlechtem wirtschaftlichen Verhalten der meisten Unternehmen über Jahrzehnte hinweg. Und das sehen wir an allen Zahlen, die wir messen, dass es sehr wahrscheinlich so ist. Denn warum hat denn keiner mehr Bock, für deutsche Unternehmen zu arbeiten? Warum gehen denn ausländische Fachkräfte lieber in andere Länder? Weil es hier so geil ist? Nee. Produktivität sinkt in Deutschland seit Jahrzehnten, dokumentierterweise. Der IQ sinkt, die Bildung sinkt. Das ist nicht Auswirkung der Ampel jetzt. Auch wenn die Ampel gerade ein gigantisches Grab für die deutsche Wirtschaft schaufelt, wenn man die noch weitermachen lässt. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Die Auswirkungen, die wir jetzt sehen, sind nicht das direkte Ergebnis dieser Ampelpolitik. Das muss man doch mal ganz klar sagen. Und dass jetzt große Player die Chance nutzen, um Tausende und Zehntausende von Mitarbeitern rauszuschmeißen, Standorte aufzulösen, ins Ausland zu gehen, wo billiger produziert wird. Glaubt ihr denn wirklich, dass das jetzt eine Akutreaktion ist? Solche Sachen werden doch teilweise über ein Jahrzehnt geplant. Also macht doch mal die Augen auf und stoßt nicht alle in dieses Horn und rollt euch hilflos in der Ecke in Fötalhaltung zusammen, weil ihr alle nur schreit, die Industrialisierung, die deutsche Wirtschaft stirbt, es geht nicht mehr, der Wirtschaftsstandort, das kann nicht mehr funktionieren, die hohen Steuern, die hohen Energiepreise. Es gibt in diesem Deutschland unter all diesen Bedingungen Unternehmen, die wachsen gerade. Die investieren wie doof, die wachsen, die sind innovativ, die produzieren hier, die stellen Leute ein. Wieso geht das für die und für andere nicht? Ja? 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 Ja, muss man mal kurz drüber nachdenken. Ja, weil es so ist, wie ich sage. Die machen die Dinge nämlich anders. Die machen die ganzen Dinge, über die ich jetzt auch in dieser Episode gesprochen habe, nicht. Die gucken an die richtigen Stellen. Die beschäftigen sich mit Leadership, die beschäftigen sich mit Unternehmenskultur, die beschäftigen sich mit Innovationskraft, die beschäftigen sich mit, wie gehe ich mit den Leuten richtig um, die beschäftigen sich mit Marketing, die ganzen Sachen. Basics, letztlich einfach alles nur die Basics. So, unterm Strich bleibt übrig, so wie immer, es ist super easy, etwas anders zu machen. Diese berühmte Transformation, die sie alle wünschen, die ist super einfach. Bloß dafür müsste man die richtigen Dinge tun. Bloß wenn du immer an die falsche Stelle guckst, nämlich runter und rein, anstatt hoch und raus, ja, mal ganz grob gesagt, dann wird dir nicht auffallen, dass du am falschen Ende rumbastelst. Und mein Beruf, einer meiner Berufe, aber der Beruf, den ich am längsten ausgeübt habe, Arzt, ist das perfekte Beispiel dafür, was passiert, wenn du an die falsche Stelle guckst? Wenn nämlich ein Arzt nicht bereit wäre, schonungslos Daten und Fakten zu erheben und alles ans Tageslicht zu fördern, dann hätte er keine Chancen, Patienten zu behandeln. Das ist unser Job, nicht die Augen zu verschließen, nicht wegzugucken, und auch Ärzte tun das. Ja, weil gerade wenn du Patienten lange kennst, möchtest du unbewusst übel von denen fernhalten, und dann gibt es durchaus solche Geschichten, dass Ärzte einfach pathologische, also krankhafte Befunde ignorieren, weil sie nicht möchten, dass der Patient das hat. Ja, das ist so eine, sozusagen eine Partnerdynamik, die da entsteht. Aber das ist sicherlich nicht häufig. Ja, also das will ich auch ganz klar sagen. Das sind sicherlich eher seltene Mechanismen. Aber gibt es auch. Grundsätzlich wird ein Arzt immer das Schlimme nach vorne holen. Und so kann es dann zur Heilung kommen am Schluss. Wenn ich weggucke und so tue, als hätte ich nichts gesehen, wenn ich so tue, als wäre dieser Knoten nicht da, oder ich behaupte einfach, der wäre jetzt nicht schlimm, dabei weiß ich ganz genau, dass ich wahrscheinlich gerade, keine Ahnung, einen Dickdarmkrebs bei dir getastet habe. Und ich veranlasse keine weitere Untersuchung, weil ich war, oh ja, das geht schon wieder weg, ja. Ist vielleicht nur harter Stuhlgang, den ich taste, ja. Also, ich denke, das Bild wird klar. Was passiert dann für die Patienten? Er stirbt. Das ist für dein Unternehmen genau das Gleiche. Wenn du ständig wegguckst, wird dein Unternehmen sterben. Das ist eine Frage der Zeit. Und ich weiß, dass sich 99% von euch jeden Tag die Story erzählen, dass es doch läuft. Ja. Du, die ganzen dicken Diabetiker, die du jeden Tag auf der Straße siehst, ohne zu wissen, dass die Diabetiker sind, aber dass sie dick sind, siehst du. Denen langsam die Zehen wegfaulen und denen gerade die Nieren kaputt gehen und ihre Netzhäute in den Augen kaputt gehen und denen gerade ihre Herz-Kranz-Gefäße kaputt gehen. Die ignorieren das auch alle. Für die läuft es auch. Denn die nehmen brav ihre Pillen und sind ständig beim Arzt. Und wenn es nicht so gut ist, dann kriegen sie noch eine Pille oder dann sind sie mal wieder eine Woche im Krankenhaus. Läuft, läuft, läuft. Wozu anstrengen? Wozu was machen? Ah, ist alles so anstrengend. Oh nee, warum soll ich das machen? Ja, und Deutschland ist ja wirklich insgesamt zu einer Nation der Lappen geworden. Also es ist ja irre, was hier rumlamentiert wird. Hier ist ja alles zu viel. Hier ist ja jede kleine Anstrengung zu viel. Alle sind überlastet. Gefühlt ist die ganze Nation vom Burnout bedroht. Aber kriegt hier kaum noch jemand wirklich was auf die Reihe. Ja, da brauchen wir uns nicht wundern, dass wir wirtschaftlich langsames Schlusslicht sind. Das ist der kranke Mann Europas. Natürlich. Weil die Menschen hier einfach saft- und kraftlos sind. Nun, für Unternehmer sollte es die oberste Prämisse sein, Daten und Fakten so brutal realistisch wie möglich zu erheben und zu verarbeiten. Und weißt du, was das Geile daran ist? Ja, das ist jetzt im ersten Moment, gerade wenn du lange nicht hingesehen hast, natürlich der absolute Horror ist, der absolute Schock. Weil du gar keine Vorstellung davon hast, wie schlecht es wirklich ist. Aber dann ist es sehr einfach, all diese Dinge strukturiert, systematisch, Stück für Stück zu verändern und was ganz Großartiges aus so einem Unternehmen zu machen. Und das ist die Chance, die 9 von 10 Unternehmern jeden Tag vergeben, weil sie einfach erstens gar nicht wissen wollen, was wirklich los ist und sich die Story erzählen, dass es schon okay ist. Das ist die größte Lüge, die sich praktisch alle erzählen. Und auf der anderen Seite einfach auch nicht wollen, dass irgendeiner weiß, dass sie das selber nicht hinkriegen. Und deswegen gehen sie nicht los und sprechen mit niemandem drüber oder suchen sich Hilfe. Ja, unterhalte dich mit irgendeinem Unternehmer. Du findest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit niemanden, der dir davon berichtet, wie offen und selbstverständlich andere Unternehmer, die er kennt, darüber reden, was bei ihnen alles nicht funktioniert. Das macht keiner, das macht man nicht. Nein, 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 nein. Und das Schlimme finde ich, in den allermeisten Unternehmer-Masterminds, so heißt das ja heutzutage, ja, also Gruppen, hat man früher gesagt, Communities, Brain Trust oder wie auch immer man den Scheiß nennen will, wird auch nicht offen geredet. Sondern es wird gerade mal so viel offenbart, dass man an der Stelle einen Tipp bekommen kann, wie man es besser machen kann. Nur, wenn du natürlich die Information vorselektierst und dann so eine Frage stellst, dann kriegst du, und weil du glaubst, du wüsstest schon, welche Antwort du brauchst, das ist ja so irre. Wenn du keine Ahnung hast, wie das Spiel funktioniert, dann weißt du auch nicht, welche Frage du stellen musst und was die Antwort ist, die du brauchst. Deswegen musst du einmal blank ziehen. Und das ist das, was in der Rising King Academy normal ist, der Standard ist und mandatory, also verpflichtend, wenn du hier rein, wenn du das nicht machen willst, dann kannst du auch wieder gehen, denn dann wirst du keine wirklichen Ergebnisse haben, zumindest nicht besser als in irgendeinem anderen Bullshit-Programm. Denn erst wenn das Gesamtbild klar ist, kann man ja auch überhaupt erkennen, worum es geht. Sonst guckt man nämlich wieder an die falsche Stelle. Und fokussiert sich auf irgendwelche Probleme, die tatsächlich nur Symptome sind und die sich da nicht beheben lassen, wo man gerade hinguckt. Ja? Und dann kommen halt so Unternehmergrüppchen zusammen, die von irgendwelchen fragwürdigen Figuren gemanagt werden. Und die reden halt so ein bisschen, so hier und da, lassen wir ein bisschen was raus. Ja, gerade wo es nicht zu unangenehm wird. Und dann klopfen sich nachher alle selber auf die Schulter, wie toll offen sie in der Community über ihre Probleme kommunizieren. Nur, dass sie das gar nicht tun. Das ist eine Illusion. Ja? So, auf dem Level kannst du niemals mehr als Mittelmaß erreichen. Wirklich gut kannst du nur werden. Und es ist völlig egal, bei was. Ob in irgendeiner Kunst, in dem Sport, als Unternehmer, scheißegal. Wirklich gut kannst du nur werden, wenn du schonungslos offen alles ans Tageslicht holst, was nicht funktioniert, wo du nicht gut bist. Und dann ist es easy, Lösungen zu kreieren. Wenn ein Sportler einfach Probleme mit seiner Ausdauer, wenn ein Boxer Probleme mit seiner Ausdauer hat, dann bringt es nichts, irgendwie eine Strategie zu entwickeln, dass es möglichst nicht auffällt im Training. Und im Kampf stinkt er dann ab, sobald der Gegner mehr Ausdauer hat. Sondern er muss halt mit seinem Trainer darüber reden. Da muss man möglicherweise einen speziellen Trainer für Ausdauertraining dazu holen. Und da muss man daran arbeiten. Und das ist das ganz simple Konzept. Nur, wenn du dir natürlich zu fein bist oder zu viel Schiss davor hast, dass einer sagt, nee, da bist du gar nicht so gut. Ja, also wenn du abhängig bist von der Beurteilung von außen, hast du natürlich keine Chance. Weil du wirst nicht um Hilfe bitten. Du wirst nicht fragen. Du wirst nicht sagen, hey, weiß jemand mehr. Oder dein gigantisches Ego verbietet es dir einfach zuzugeben, dass jemand wie zum Beispiel ich mehr davon verstehen könnte. Ja, so ein komischer, großmäuliger Glatzkopf, das kann, der soll mal gucken, was er macht. Ja, das ist so. Es gibt einfach Menschen, denen du es vielleicht nicht zutraust, die in so vielen Dingen so viel mehr wissen und so viel besser sind als du und als ich. Und wer nicht die Bescheidenheit und die Demut hat, das zuzugeben und sich helfen zu lassen, der wird im Leben immer in allen Aspekten zu den Verlierern gehören. Das ist ein Naturgesetz. Und hier kommt der charmante Teil. Demut und Bescheidenheit sind das Kernelement von Leadership. Merkst du was? Das heißt, in dem Moment, wo du loslassen kannst und sagen kannst, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe gerade keine gute Idee, kann mir jemand helfen? Bist du gerade ein gutes Stück weiter auf deinem Weg in Richtung ein wirklich guter Leader zu werden. Super, oder? Siehst du mal, ich sage ja mal, Leadership ist einfach, aber nicht leicht. Denn dein Ego verbietet dir das zu tun. Dein Ego verbietet dir Demut und Bescheidenheit. Dementsprechend wirst du deine Mitarbeiter nie wirklich gut führen können. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich weiter an die falschen Stellen gucken, weil es ja nicht sein kann, dass es damit zusammenhängt, nicht wahr? Weil dann kannst du weiter gucken, dass du billiger einkaufst, wenn du deine Kosten reduzieren willst. Nun, das ist deine Entscheidung, was du daraus machst. Weiterhin dir selber eine Story zu erzählen, dass ja eigentlich alles okay wäre und dass das eben so ist. Oder du kannst dich dafür entscheiden, einfach mal wirklich hinzugucken, mit dem Schmerz umzugehen und dann daran zu arbeiten, dass es wirklich besser werden kann, weil du jetzt an der Ursache arbeitest und nicht mehr an Symptomen herumdokterst. Was du tust, ist allein deine Entscheidung. Aber sei dir einer Tatsache gewiss. Ausschließlich deine Entscheidung bestimmen über das Leben, das du lebst. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.